Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitagmorgen, dem 31. Mai 2024. Nachzutragen bleibt der schöne Erfolg, den wir hatten mit unserer Veranstaltung frisch vom Bauernhof. Im Restaurant, im alten Prachtsaal zum äußeren Stand in der Bundesstadt Bern. Übrigens ein sehr traditionsreiches Gebäude mit einer weit, weit zurückreichenden Geschichte. Interessant auch an Brennpunkten der schweizerischen Historie im Mittelpunkt. Der äußere Stand war ja ursprünglich ein Trainingslager bernischer aristokratischer Führungskräfte und dann zu Beginn des modernen Bundesstaates Sitz des Ständerats, bevor das Bundeshaus in heutiger Form sein wunderbares Antlitz gewissermaßen der Welt präsentierte. Wir hatten dort eine Diskussion zum Thema Landwirtschaft, die Bedeutung der Landwirtschaft und des Detailhandels für das Leben von heute. Das wird immer mehr Leuten erst allmählich bewusst, dass die Grundversorgung, die Nahrung, dass überhaupt genügend Essen auf dem Teller ist, dass das zu einer zunehmend existenziell interessanten Problematik wird, vor allem in Zeiten des Krieges, der ja draußen immer bedrohlicher über die Grenzen der Ukraine hinaus lodert. Das ist ein Thema, das wir dann gleich in der Sendung besprechen werden. Und ich habe diskutiert mit dem Präsidenten des Schweizerischen Bauernverbandes, mit Markus Ritter, dann mit Jerome Meyer, das ist der Aldi-Chef Schweiz, und mit dem Bauern, mit dem Bergbauern in vierter Generation, Renzo Blumenthal. Es war sehr interessant, wir hatten einen vollen Saal, etwa 140 Leute waren anwesend und es wurde sehr intensiv und auch lebhaft im Anschluss an unsere Diskussion dann mit dem Publikum interagiert. Also insgesamt für mich eine sehr auch lehrreiche Veranstaltung, denn wir sind tief eingetaucht, nicht nur in die Kunst der Ernährung gewissermaßen, was macht die richtige Ernährung aus, sondern dann auch in diese kafkaesken Abgründe der schweizerischen Landwirtschaftspolitik, die viel zu wenig verstanden wird, wie generell auch die Landwirtschaft, die Bauern zu wenig verstanden und auch zu wenig anerkannt werden in der Schweiz. Das war auch ein Befund, den wir da gemeinsam trafen, dass ja, dass sozusagen in den urbanen, in den immer größer werdenden urbanen Zonen der Schweiz so eine Art institutionalisierte Überheblichkeit gegenüber dem Bauernstand da ist, so nach dem Motto, wir sind die Weltoffenen, wir sind die Fortschrittlichen, wir sind die Zukunftsgewandten und da sind die Bauern, die man ja einfach etwas herabwürdigt in dieser allgemeinen Wahrnehmung und nichts wäre falscher, nichts wäre falscher und das sind jetzt keine wohlfeilen Anbiederungen, sondern das ist mein persönlicher Eindruck und es ist auch nicht überraschend, denn Bauern sind bodenständige Leute, das sind Leute, die im Einklang beziehungsweise in der Interaktion mit den Naturkräften arbeiten müssen, also mit Kräften, die das menschliche Maß übersteigen. Und das gibt einem einfach ein realistischeres Bild der Wirklichkeit. Und das ist ja genau ein Thema, das wir immer wieder besprechen in dieser Sendung. Diese Maßlosigkeit, diese Selbstvergötterung, diese Ich-Zentriertheit, dieser Ego-Kult. Und damit verbunden auch dieser Moralismus, eben die Verabsolutierung eigener Meinungen, eigener Wertvorstellungen. Das ist eine typische urbane Seuche. Das ist genau das Resultat, wenn sie den Boden unter den Füßen verlieren, wenn die Menschen anfangen, sich zum Maß aller Dinge zu machen. Und das ist etwas, was sicherlich für landwirtschaftlich tätige Schweizer oder auch Nicht-Schweizer, wo auch immer auf der ganzen Welt ausschlaggebend ist. Als Bauer kann man gar nicht schon aufgrund der schieren täglichen Erfahrung dazu kommen, sozusagen den Menschen über alles hinwegzustellen. Kurzum, ein toller Abend und wir werden natürlich weitere Veranstaltungen machen und ich glaube auch, die Landwirtschaft wird ein Thema bleiben, gerade in kriegerischen Zeiten, wo wir den Selbstversorgungsgrad in der Schweiz, meine Damen und Herren, sicherlich nach oben schrauben müssen. Die Ukraine muss Russland angreifen dürfen, titelt der Tagesanzeiger, Analyse zu Putins Krieg. Krieg, keine Angriffe mit westlichen Waffen auf militärische Ziele in Russland. Das Verbot ist absurd, donnert der Tagesanzeiger. Die Ukraine muss sich und Europa angemessen verteidigen dürfen. Ich habe mich geärgert, als ich diesen Titel im Tagesanzeiger gelesen habe, diese fürchterliche journalistische Kriegstreiberei. Das erinnert mich tatsächlich, obwohl ich damals nicht gelebt habe, aber das erinnert mich an Dokumentarfilme, das erinnert mich an Bücher, die ich darüber gelesen habe, zum Ersten Weltkrieg, zum Vorfeld des Ersten Weltkrieges, als die Welt auch verwöhnt gewissermaßen im damaligen Zeitkontext aus einer Wohlstandsphase kam und man es für unmöglich hielt, dass es einen großen Krieg geben könnte in Europa um 1900. Große Zukunftsbegeisterung, Zukunftsoptimismus mit Blick auf das 20. Jahrhundert. Und 14 Jahre später ist das Ganze in Schutt und Asche gelegt worden. 4 Jahre dauert der Erste Weltkrieg. Diese Schlafwandler sind heute wieder unter uns. Diese Blindschleichen, diese Schlafwandler, die mit dieser bedenkenlosen, verantwortungslosen Kriegstreiberei in Medien und Politik diesen Krieg in der Ukraine immer weiter eskalieren lassen. Und Sie haben es mitbekommen, ich habe es auch hier angesprochen, dass zum Beispiel der französische Präsident Macron nun gefordert hat, dass man mit westlichen Waffen auch Ziele in Russland angreifen dürfen müsse, was die Ukrainer übrigens schon längst tun. Es ist eine Irrung, eine Fehlmeldung, eine Falschbehauptung oder eine Lüge zu sagen, dass die Ukrainer bis jetzt keine Ziele in Russland angreifen würden. Das machen sie schon. Es wird jetzt behauptet, das müssten sie tun, um sich zu schützen gegen die russische Offensive bei Charkow. Aber sie haben ja schon russische Ziele angegriffen. Und Präsident Zelensky, da mache ich ihm nicht einmal einen Vorwurf, obwohl es natürlich eine fürchterliche, für die restliche Welt fürchterlich verantwortungslose Politik ist. Aber er ist als Kriegsbeteiligter, Direktbeteiligter, ist er natürlich zu allem bereit, wild entschlossen, hier sozusagen eine Eskalation herbeizuführen, um sein Land zu verteidigen. Zelensky hat ein sehr lebhaftes Interesse daran, im Grunde die ganze NATO in diesen Krieg hineinzuziehen gegen Russland. Aber das muss man natürlich wissen von Seiten des Westens. Das wissen sie auch. Und jetzt lese ich heute Morgen in deutschen Zeitungen, Biden erlaubt Ukraine begrenzt Angriffe mit US-Waffen in Russland. Das hat ja bereits bei den Macron-Äußerungen Präsident Putin dazu verleitet, zu sagen, wenn das kommt, das gibt ernsthafte Konsequenzen, wenn tief im russischen Territorium Ziele angegriffen werden. Und ich muss Ihnen einfach sagen, das ist der Gipfel der Verantwortungslosigkeit, der da von westlicher Seite praktiziert wird. Ein Westen, der sich komplett verrannt hat in diesem Krieg. Das ist keine Rechtfertigung der russischen Angriffstaktiken oder der russischen Angriffsstrategie. Das ist einfach eine Feststellung. Der Westen hat Russland massiv provoziert vor diesem Krieg. Der Westen hat alle Versuche der Russen, die Ukraine-Krise diplomatisch zu lösen, in den Wind geschlagen. Und jetzt, weil man sich immer tiefer in diesen Krieg investiert hat, ist man unfähig, einen Ausweg zu finden, einen Ausweg auf dem Verhandlungswege. Und das wird jetzt einfach eskaliert, es wird immer noch eine Brücke nachgelegt. Und das ist genau das Rezept, meine Damen und Herren, wie man einen Weltkrieg heraufbeschwören kann. Ich weiß nicht, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass es zu diesem Szenario kommt, aber es ist viel zu groß, die Wahrscheinlichkeit ist viel zu hoch, als dass wir sie akzeptieren können. Und was mich erschüttert, ist hier, wie Zeitungen, die, ich glaube, ich habe mit Tagesanzeiger gearbeitet, eine linke Zeitung, die jahrelang, die Zeit meines Arbeitslebens dort, sich immer gegen den sogenannten Militarismus gestellt hat, ausgerechnet dieser Tagesanzeiger stellt sich jetzt also an die Spitze dieser Kriegstreiber. Es macht natürlich auch die NZZ mit, die Neue Zürcher Zeitung, auch die sind der Meinung, dass Zelensky da alles tun dürfen müsse. Hier hat man sich in mentale und politische Geiselhaft des ukrainischen Präsidenten gegeben. Eines Präsidenten, für den ich sehr großes Verständnis aufbringe in seiner Lage, aber auch nicht alles Verständnis. Sie haben nicht das Recht, die ganze Welt in einen Abgrund hineinzuführen. Sondern sie müssen ja auch irgendwo realistisch beurteilen. Vor allem aber jene, die in diesem Krieg mitmachen. Und das ist keine Rechtfertigung von irgendetwas, was die russische Seite sagt. Das ist ja völlig absurd heutzutage, dass du gar nicht mehr vernünftig, realistisch über diesen Krieg reden kannst, ohne dass irgendeiner da um die Ecke kriecht und sagt, ja, jetzt kommt wieder ein Russlandversteher, ein Landesverräter und so weiter. Das ist eine ganz gefährliche Vermoralisierung einer vernünftigen Diskussion, Verunmöglichung einer Sachlichkeit. Denn wenn alles nur noch auf eine Erzählung von Gut und Böse hinausläuft, das sind die Guten, wir sind die Guten, das sind die Bösen, dann ist man eben genau in diesem mentalen Kriegsmodus drin. Also hier, meine Damen und Herren, das muss man sehen, da ist eine nach wie vor und immer gefährlicher werdende Eskalation im Gang. Und der Westen scheint mir da viel weniger verhandlungswillig zu sein als Putin. Ich bin der Auffassung, dass Präsident Putin sich hier schwer verkalkuliert hat. Er hätte, glaube ich, er hat nicht damit gerechnet, dass dieses Aufbäumen von westlicher Seite hier stattfindet, dass man die Ukraine in diesem Ausmaß benutzen würde, um Russland zu schwächen. Aber natürlich hat er als einmarschierende Partei, sozusagen als eine auch Eskalationspartei, dieses Szenario mit herauf beschworen. Aber Putin, und das glaube ich ihm, versucht Verhandlungen zu machen. Er hat das immer wieder bekräftigt, aber der Westen hat das verhindert. Er hat es dort nachweislich verhindert. In Istanbul, die Amerikaner, damals standen die Ukrainer und die Russen vor einer Einigung. Also eine sehr gefährliche Entwicklung. Und ich weigere mich hier einfach selbstgerecht nur mit dem Finger auf Russland zu zeigen, sondern wir müssen hier in den Spiegel schauen. Auch die Schweizer Medien, auch die Schweizer Politiker, die da mitmachen, die sich einspannen lassen für eine Birkenstock-Konferenz, die zu einer Zelensky-Konferenz zu werden droht. Ich habe die Protokolle, die Abschlussprotokolle, die Kommuniqués, die habe ich in meinem Besitz. Ich habe sie gelesen. Ich habe da Exemplare zu Gesicht bekommen. Und diese Protokolle zeigen, dass tatsächlich vor allem der erste Entwurf einfach eine Übernahme 9 von 10 Zelensky-Forderungen ist. Die zweite Fassung ist etwas abgemildert formuliert, aber in der Sache immer noch 90% auf Seiten der ukrainischen Führung. Und das sind einfach völlig unrealistische Szenarien. Ich meine, man kann doch nicht in einem Moment, wo die Ukraine militärisch in den Seilen hängt, stark zurückgedrängt wird auf breiter Front und nicht die Möglichkeiten im Moment sieht, hier wirksam zurückzuschlagen. Das einzige Mittel, das er noch militärisch sieht, Präsident Zelensky, ist vermutlich die Eskalation, die Russen zu einer derartigen Aktion zu provozieren, dass dann die NATO gewissermaßen im Vietnam-Stil auch Bodentruppen in die Ukraine schicken wird. Das heißt, ein Weltkriegsszenario könnte dann sehr schnell, sehr blutig und sehr aktuell werden. Also hier ist eine völlig unrealistische Verhandlungsperspektive oder am Birkenstock am Werk, und das ist eine sehr, sehr brandgefährliche Konstellation auch für die Schweiz, weil wenn sie sich natürlich noch mehr zur Kriegspartei macht in dieser Auseinandersetzung, dann kann sie auch selbst zum Ziel werden in einem zukünftig bevorstehenden Krieg. Ich meine, man glaubt es kaum, dass man solche Überlegungen, solche Szenarien mittlerweile an einem Freitagmorgen hier ausbreiten muss. Ganz wichtig, eine Friedenskonferenz, die für die Schweiz als neutrales Land richtig wäre eine Friedenskonferenz, in der beide Parteien am Tisch sitzen. Alles andere ist Unsinn, ist Selbstbetrug. Das hat mit Neutralität überhaupt nichts zu tun. Kann ja sein, dass aus dieser Konferenz trotzdem noch etwas Gutes herauskommt. Ist theoretisch möglich. Aber diese Konferenz ist Ausdruck der neutralitätspolitischen Verwahrlosung der Schweizer Politelite. Man kann das nicht anders ausdrücken. Auch der Zerrüttung und Verwirrung unseres Außendepartements unter Außenminister Ignazio Cassis und ganz vorne dabei natürlich auch die Bundespräsidentin Viola Amherd. Warum ist die Neutralität so wichtig? Die Neutralität ist wichtig, weil ein Land, das sich in keine Fronten hineinziehen lässt, das sowohl in Friedenszeiten Bündnisse vermeidet, die im Kriegsfall zu Militärbündnissen werden können, ein Land, das keine Partei ergreift im Krieg, das sagt, wir sind nicht für die Russen, wir sind nicht für die Ukrainer, wir sind für die Schweiz, wir sind für die Neutralität. So ein Land gibt einem anderen Land zunächst einmal überhaupt keinen Grund, angegriffen zu werden, es anzugreifen. Wenn du mit niemandem Krieg hast, wenn du gegen niemanden feindselige Handlungen machst, wenn du gegen niemanden Boykottmaßnahmen ergreifst, dann bist du auch weniger wahrscheinlich ein Feind. Natürlich gibt es Konstellationen, wo auch neutrale Länder überrannt worden sind. Darum brauchst du eine glaubwürdige Selbstverteidigung, damit du dir auch selber deine Grenzen schützen kannst, damit du den Eintrittspreis möglichst hoch schrauben kannst für einen potenziellen Eroberer. Man kann das nicht ausschließen. Aber die Behauptung, dass die Neutralität überhaupt keine Schutzwirkung habe, ist natürlich komplett absurd. Und sie ist auch historisch nicht belegbar, wenn wir die Geschichte der Schweiz in den letzten 250 Jahren anschauen. Das heißt, die Neutralität ist nur schon deshalb wertvoll, weil sie einem potenziellen Angreifer keinen Grund liefert. Warum soll der einen angreifen? Der wird sich genau überlegen, das haben sich die Deutschen im Zweiten Weltkrieg auch überlegt, lohnt es sich, die Schweiz anzugreifen? Sie wollten das, es gab Angriffspläne, aber sie kamen zum Schluss, dass der Eintrittspreis zu hoch wäre und als neutrales Land, das nicht auf der Seite der Deutschen kämpfte, nicht auf der Seite der Deutschen arbeitete. Die Deutschen sagten, die Schweizer helfen den Alliierten. Die Alliierten haben gesagt, die Schweizer helfen den Deutschen. Ja, der Neutrale ist eben auch nicht beliebt. Aber heute wollen alle beliebt sein, gut ankommen. Und darum ist dieses Neutralitätsprinzip nichts für diese infantilisierte Teenager-Mentalität, diesen Teenager-Moralismus, der heute in unserer Politik leider allzu weit verbreitet ist. Wir müssen jetzt in unsere Verteidigung investieren. Das ist ein Leitartikel des Tagesanzeigers von heute Morgen. Das stimmt, aber ganz wichtig ist auch, wenn die Schweiz jetzt zum Beispiel 1 Milliarde pro Jahr höhere Rüstungsausgaben fordert, dann müssen die Bürgerlichen natürlich auch zeigen, wie sie diese Milliarde einsparen wollen, welche Budgetposten sie herunterbringen wollen. Das ist verantwortungsvolle Finanzpolitik. Nicht einfach immer mehr Geld verlangen wie die Linken und bezahlen sollen es dann die anderen. Nein, da muss der Staatshaushalt 80 Milliarden, unglaubliche Höhe, die er hat, muss reduziert werden an einem anderen Punkt. Das ist ja kein Problem. Wenn Sie 80 Milliarden Gesamtausgaben haben, dann bringen Sie 1 Milliarde locker raus. Müssen Sie aber wollen, müssen Sie aber machen. Und da höre ich von bürgerlicher Seite, auch von SVP-Seite noch sehr wenig. Man ist sehr schnell dabei, die Rüstungsausgaben zu erhöhen. Aber man scheint nicht gewillt aufzuzeigen bzw. Druck zu machen auf die Regierung, die Kosten zu senken. Wichtig in diesem Zusammenhang, Tipp an die Politik, man muss dem Bundesrat nicht sagen, wo er das Geld sparen soll. Er muss einfach sagen, weniger. Der Bundesrat soll aufzeigen, wo er es einsparen soll. Er soll die entsprechenden Akzente selber setzen. Man kann Vorschläge machen, aber am Schluss muss das der Bundesrat herausfinden, wo er ohne Einschränkung der relevanten Leistung diese Gelder dann wieder einsparen möchte. Noch ein letzter Punkt im Zusammenhang mit der Rüstung. Es wird jetzt diskutiert, die Materialausfuhrgesetze in der Schweiz zu revidieren. Da ist ja ein Stein des Anstoßes, dass wir Restriktionen haben. Vor allem auf Seiten der Linken wurde das immer gefordert, ist dann auch beschlossen worden, dass die Schweiz eben Waffen mit Weiterverkaufsauflagen belegt. Und das ist jetzt natürlich kritisiert worden, weil die Deutschen wollen zum Beispiel in der Schweiz gekaufte Waffen oder Munition an die Ukraine liefern. Das Beste wäre für unsere Rüstungsindustrie, wenn die Schweiz keine Ausfuhrrestriktionen hätte. Die Schweiz selber darf natürlich nicht einseitig im Krieg nur eine Partei beliefern. Das wäre gegen das Neutralitätsprinzip, das wäre überhaupt nicht möglich. Aber wenn die Schweiz Waffen ins Ausland verkauft, dann ist doch das für die Schweiz letztlich nicht ihre Sache, wenn dann dieses Land diese Waffen weiterverkauft. Da können wir doch nichts dafür. Das ist die Verantwortung dieses Landes. Und niemand wird die Schweiz zur Rechenschaft ziehen, wenn Waffen, die sie hier hergestellt hat, im Ausland dann weiterverkauft werden aufgrund der Entscheidungen der jeweiligen Regierungen. Das wird ja auch immer vermischt und falsch dargestellt in diesem Moralismus. Meine, eine der wirksamsten Tötungswaffen und auch der meist verbreiteten Tötungswaffen heute in der Welt ist nicht die Pistole, ist nicht die Kanone, sondern ist das Messer. Das Messer ist die am weitesten verbreitete Mordwaffe weltweit. Nun hat die Schweiz berühmte Messerfirmen, zum Beispiel Victorinox. Käme jemand auf die Idee zu sagen, wenn du ein Victorinox-Messer gekauft hast, darfst du das nicht weiterverkaufen an einen anderen? Das ist doch falsch, das ist verrückt. Das hat eine falsche Vorstellung liegt solchen Ideen zugrunde. Also die Schweiz muss ihren Export regeln, ihren Direktexport, an wen sie verkaufen will. Sie kann ja eine schwarze Liste von Staaten machen, an die wir keine Waffen verkaufen. Aber dass man dann Weiterverkaufsrestriktionen macht, wie das die Linken damals durchgedrückt haben, übrigens unter Mithilfe der Mittepartei, das ist abwegig. Das schadet auch unserer Rüstungsindustrie, denn die Schweiz braucht eine Rüstungsindustrie. Sie muss eine starke Rüstungsindustrie haben, damit wir uns auch glaubwürdig verteidigen können. Sonst sind all diese Mahnungen, wir müssen da investieren, wir müssen die Armee stärken. Das ist alles Schall und Rauch, wenn wir die Waffen gleichsam im Ausland kaufen müssen. Wir brauchen hier eine Industrie. Ja, ein anderes Thema im Bundeshaus ist diese UNRWA, die Palästinenser Flüchtlingshilfs, das Hilfswerk der UNO. Da geht es jetzt darum, dieser UNRWA in Bern das Geld zu streichen. Das ist jetzt eine populäre Forderung, vor allem im Zusammenhang mit der Kritik natürlich an der Hamas und der Verteidigung letztlich der israelischen Interessen. Ich habe Verständnis für diese Position. Trotzdem wäre es falsch, dieser UNRWA das Geld zu streichen. Denn die UNRWA ist eine Organisation, bei der etwa 30.000 Menschen mitmachen. Und das ist die einzige Organisation, die auch die personelle Stärke hat, Hilfsgüter im Gazastreifen zu verteilen. Und wenn man denen das Geld wegnimmt, wenn man die sozusagen aushungert, dann haben die letztlich nicht mehr die Möglichkeiten, ihre Hilfswirkungen, ihre Hilfsleistungen anzubringen. Und wer soll dann das machen? Das kann nicht durch eine andere Organisation erfüllt werden. Kann ja sein, ist möglich, gilt auch als nachgewiesen, dass es UNRWA-Mitarbeiter gibt, die allzu nahe, allzu sehr auf der Seite der Palästinenser engagiert sind. Das ist nicht gut. Es gibt da heftige Vorwürfe. Ich kann nicht sagen, welche dieser Vorwürfe tatsächlich stimmt. Im Krieg muss man jede Nachricht sowieso misstrauen, aber im Krieg ist alles noch viel mehr eingefärbt. Aber wer macht dann diese Hilfsleistungen? Das ist die große Frage. Das braucht es. Und man kann die palästinensischen Flüchtlinge. Natürlich gibt es die Kritik und man sagt, ja, das ist eine künstliche Sache, weil der Flüchtlingsstatus vererbt wird etc. Nun, es ist eine Tatsache, dass es diese palästinensischen Flüchtlinge gibt, dass es aufgrund des UNO-Beschlusses damals bei der Staatsgründung Israels, dass das eben zu diesen Verwerfungen auch mitgeführt hat. Da kann man nicht einfach sagen, das sind die Guten und das sind die Bösen. Die Weltgemeinschaft hat gewissermaßen auch dieses Flüchtlingsthema zu verantworten. Man hat den Palästinensern nicht gesagt, wie beispielsweise den deutschen Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, euer Land ist weg, das könnt ihr euch abschminken. Das hat man denen so nicht gesagt. Also gibt es immer noch diese Palästinenser, die darauf hoffen, hier einmal einen eigenen Staat zu bekommen. Jetzt kann man denen nicht einfach die Lebensader abschneiden in Form dieser UNRWA. Und das ist vor allem auf der bürgerlichen, auf der SVP-Seite wird das stark gefordert. Da liegt meines Erachtens die SVP falsch mit dieser Forderung. Donald Trump, der Ex-Präsident, ist verurteilt worden in diesem Prozess um Verschleierung von Schweigegeld, illegale Wahlkampffinanzierung. Gleichzeitig ist ruchbar geworden, dass Elon Musk, sollte Trump noch einmal gewählt werden, als sein Berater in Erscheinung tritt. Trump bezeichnet sich als politischen Gefangenen. Kernkraft. Laut einer neuen Umfrage möchte eine knappe Mehrheit der Schweiz neue AKWs der neuen Generation. Sehr interessant. Der Ständerat hat verabschiedet 239 Millionen für zusätzliche Asylplätze, Ausbau der Empfangsinfrastruktur. Wir haben bereits darüber gesprochen. Und Robert Fico, der niedergeschossene Balance-Politiker und Friedenspolitiker aus der Slowakei, der eben deshalb niedergeschossen wurde, mit größter Wahrscheinlichkeit, weil er eben nicht sich in diese frenetische Kriegsrauschhaftigkeit hat hineinziehen lassen, beziehungsweise eben einer ist, der auch für eine sachliche, für eine Verhandlungslösung hier plädiert. Im Ukraine-Krieg, in dieser aufgepeitschten Stimmung, ist er niedergeschossen worden. Er ist jetzt aus dem Spital entlassen worden. Das ist eine gute Nachricht. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's vom Weltwoche Daily Schweiz für heute. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Ich hoffe, Sie sind auch da dabei.